Ja. Ich weiß nicht, wie es euch geht an Weihnachten, aber manchmal kommt bei mir doch auch so der Gedanke, wäre es nicht schön gewesen, selbst dabei zu sein, als damals die Hirten auf dem Feld waren, das, was sie erlebt haben in dieser Nacht, diese herrliche Erscheinung der Engel und dann so ein Engelschor, Sprechgesang, Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden, dem Menschen seines Wohlgefallens, das mitzuerleben. Aber dann, und das hilft mir jedes Mal Weihnachten, wenn ich dann in die Weihnachtsgeschichte hineinschaue, dann entdecke ich immer wieder etwas, das mir hilft, die Herrlichkeit dieser Geschichte für heute neu zu entdecken. Und ich glaube, dass es Dinge gibt in der Weihnachtsgeschichte an Herrlichkeit, die können wir erst heute sehen. Erst heute. Das konnte man damals noch nicht sehen. Aber dazu muss man das große Bild sehen. Eine Herrlichkeit, die wir heute besser sehen können. Eine Definition von Herrlichkeit ist eine Pracht oder ein Glanz, der man sich nicht entziehen kann, sagt eine Definition. Also eine Herrlichkeit, die einen einnimmt, die einen sozusagen vereinnahmt, einen besetzt und damit beginnt einen zu verändern. Eine Herrlichkeit, die einen nicht so lässt, wie man ist. Und ich glaube, genau aus diesem Grund brauchen wir Weihnachten. Aus diesem Grund brauchen wir die Begegnung mit Herrlichkeit. Und wo finden wir diese Herrlichkeit besser als in der Weihnachtsgeschichte? Aber eine ganz eigene, verborgene Herrlichkeit. Johannes sagte das mal, wir sahen seine Herrlichkeit und auch Petrus, wir selbst haben seine Herrlichkeit gesehen. Aber wo und wie sehen wir sie? Denn wenn wir uns die Weihnachtsgeschichte anschauen, da ist kein wirklicher Glanz um Jesus. Da ist kein Glanz, aber dennoch Herrlichkeit. Und so habe ich das dann heute für uns mal umschrieben. Jesu Weihnachtsherrlichkeit, kein Glanz und dennoch einzigartige Herrlichkeit. Ich möchte uns die Geschichte lesen aus Lukas 2, auch wenn sie uns bekannt ist, wie wir heute noch immer durch die Weihnachtsgeschichte ergriffen sein können von Jesu Herrlichkeit. Ich hoffe, dass ich uns mit hineinnehmen kann, einfach in diese Geschichte und das ein bisschen aufdecken kann und dass wir auch von dieser Herrlichkeit neu geprägt ein Stück weit von diesem Nachmittag nach Hause gehen und Weihnachten in diesem Bewusstsein feiern. Ich lese uns die Geschichte aus Lukas 2, Verse 1 bis 20. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Kyrenius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkündigen ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich alle diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Wenn wir uns mit der Weihnachtsgeschichte beschäftigen oder mit dem Kommen Jesu in dieser Welt, dann gibt das ein anderes Bild wie das, wie wir versuchen, Weihnachten zu feiern. Unser Weihnachten ist geprägt von Lichterglanz. Aber das war das erste Weihnachten ganz und gar nicht. Im Stall von Bethlehem leuchtete gar nichts. Vielleicht eine Fackel, ich weiß es nicht. Aber da war kein heiliger Schein um diesen Stall oder über der Krippe. Da war kein Glanz. Da war kein Palast, keine Verfahren, die die Neugeburt des Königs angekündigt hätten oder ein Aufgebot von mächtigen Menschen, die gekommen wären, um ihm Ehre zu zollen. All das war nicht. Und dennoch war da eine einzigartige Herrlichkeit, über die wir heute noch staunen können. Aber wo? Zwei Gedanken dazu, zwei Personen oder zwei Personengruppen, die ich gerade mal in diesem Text oder aus diesem Text heraus mit uns kurz beleuchten möchte. Das eine ist Kaiser Augustus. Das andere sind die Hirten. Wie können wir Jesu Herrlichkeit heute noch sehen? Und wo sollen wir sie suchen in der Weihnachtsgeschichte? Wie finden wir sie in dieser Geschichte? Jesu Herrlichkeit finden wir im Vergleich zu der Herrlichkeit von Kaiser Augustus und all den Mächtigen dieser Welt. Lukas ist ein interessanter Historiker, ein Evangelienschreiber, der sich sehr viel Mühe gemacht hat, das, was er schrieb, sehr genau und akkurat zu schreiben. So beginnt er sein Evangelium. Er hat Daten gesammelt, zusammengetragen, um einen möglichst genauen Bericht von all den Ereignissen zu geben für einen Theophilus, ein Geschichtsschreiber, wie wir ihn in der damaligen Zeit auch bei anderen finden. Aber Lukas dann uns einen biblischen Bericht hinterlässt. Und er spricht von Kaiser Augustus. Er spricht davon, dass dies das erste Mal ist, dass Kaiser Augustus einen Befehl erlässt, dass alle Welt geschätzt werden muss, eingeschrieben werden muss. Für uns ist das nichts Großes, ja? Für uns ist das was Langweiliges, wenn wir sowas hören. Aber damals hatte das eine tiefe Bedeutung. Denn oft hat das zu Tumulten geführt, zu Aufständen, die niedergeschlagen werden mussten. Und nicht oft endete das auch mit einer Reihe von Toten. Denn Zählungen wie diese von Kaiser Augustus erhoben jedes Mal die zentrale Frage: Wer ist der Herrscher dieser Welt? Wem gehört diese Welt? Wem müssen die Menschen gehorchen? Wem muss ich mich unterordnen? Die entscheidende Frage ist, wer regiert? Und so ist es nicht von ungefähr, dass Lukas, wenn er die Weihnachtsgeschichte beginnt, mit der Geschichte von Kaiser Augustus beginnt und ihn an den Anfang setzt und dadurch biblische Geschichte mit weltlicher Geschichte verbindet. Und so stellt Lukas uns Kaiser Augustus und Jesus einander gegenüber. Und wer ist Jesus im Vergleich zu Kaiser Augustus? Kaiser Augustus kannten damals alle. Keiner hätte gewagt, ihm zu widersprechen. Er wurde verehrt, er wurde gefürchtet. Alle mussten gehorchen, ob man wollte oder nicht. Auch ein Josef, die Eltern von Jesus, Josef und Maria, sie mussten gehorchen. Es spielte keine Rolle, dass Maria hochschwanger war. Sie musste gehorchen. Warum? Weil Kaiser Augustus es gesagt hat. Da gab es keine Ausnahmen. Sie mussten ihre Reise antreten. Augustus bestimmte, nicht wahr, wo Jesus geboren wird. Oder nicht? Augustus bestimmte. Augustus war der adoptierte Sohn von Julius Caesar. Er wurde der alleinige Herrscher über das römische Weltreich, nachdem er einen blutigen Bürgerkrieg niedergeschlagen hatte. Und ihm gelang es, eine Zeit des scheinbar inneren Friedens im römischen Reich einzuführen. Den letzten, den er aus dem Weg räumen musste, war damals der berühmte Marcus Antonius, der später Selbstmord beging, nachdem er in der Schlacht bei Actium 31 vor Christus verloren hatte. Augustus hat die römische Republik umgebogen in ein Imperium mit ihm an der Spitze. Er ließ verkünden, dass er Gerechtigkeit und Frieden der ganzen Welt gebracht hat. Er erklärte seinen toten Adoptivsohn als göttlich. Sich selbst nannte er Sohn Gottes. Poeten schrieben Lieder über die neue Ära, Geschichtsschreiber erzählten die lange Geschichte von Roms Aufstieg zur Größe, dessen Höhepunkt mit Augustus erreicht wurde. Von Augustus sagten die Menschen, dass er der Retter der Welt sei. Er war ihr König. Er war ihr Herr. Und in einem zunehmenden Maße, besonders im östlichen Teil des Imperiums von Rom, trat es sogar auf, dass man Augustus auch als Gott verehrte. Erstaunlich, was von diesem Augustus alles berichtet wird. Aber erstaunlich ist, was die Bibel uns als Antwort auf einen Augustus gibt. Denn die Bibel sagt, Jesus ist der Friedefürst. Er bringt Gerechtigkeit und Frieden. Er wird Sohn Gottes und Retter der Welt genannt. Ihn sollen die Menschen verehren und anbeten. Und so stellt uns Lukas, Jesus und Augustus gegenüber. Das Kind in der Krippe und den mächtigsten Herrscher der damaligen Welt. Und es scheint, als hätte Jesus im Vergleich zu einem Augustus gar nichts zu bieten. An Glanz, an Herrlichkeit. Aber das Erstaunliche ist doch, ihr Lieben, heute an diesem Tag wird es kaum einen in dieser Welt geben, der noch an einen Kaiser Augustus denkt. Dafür gibt es Millionen, Milliarden von Menschen wahrscheinlich in dieser Nacht, die an den denken werden, der in dieser Nacht geboren wurde. Von Augustus redet heute niemand mehr. Aber Jesus hat heute noch in dieser Welt die größte Anhängerschaft überhaupt. Augustus folgt niemand mehr. Aber Jesus hat die größte Gruppe an Nachfolgern, die es zurzeit in dieser Welt gibt. Mit Jesus begann eine neue Zeitrechnung, nicht mit Augustus. Und diese Zeitrechnung blieb. Sie hat die Zeit dieser Welt in zwei Teile geteilt. Eine Zeit vor und eine Zeit nach Jesus. Jesus hat das römische Imperium bezwungen, nicht durch Waffengewalt. Nicht durch eine übermächtige Gestalt, sondern durch sein Opfer, Mensch zu werden, als Mensch für uns zu sterben. Wir können Jesu Herrlichkeit sehen im Vergleich zu der Geschichte der Regenten dieser Welt. Wir können es, wenn wir das mal gegenüberstellen. Sie mögen für eine kurze Zeit da gewesen sein und Herrlichkeit gehabt haben. Aber nur Jesus sehen wir heute als den, der regiert. Egal, wer damals regierte, ob Kaiser Augustus, Julius Caesar oder Nero, egal, wer heute regiert, ob Trump oder Joe Biden oder Putin oder der Coronavirus, oder egal, was gerade in deinem Leben regiert, das ist die Weihnachtsbotschaft. Am Ende wird es immer so sein, dass Jesus alleine dasteht. In Herrlichkeit. 2000 Jahre Menschheitsgeschichte lehren uns, und sie lehren uns das in Verbindung mit dieser Geschichte hier, weil Lukas uns Augustus und Jesus gegenüberstellt. Bisher hat Jesus keinen großen Glanz gehabt oder gezeigt. Aber dennoch wird durch die Geschichte deutlich eine einzigartige Herrlichkeit, und die deutlich wird durch die Zeit, die immer mehr wächst. Das ist Herrlichkeit. Und die konnte man damals noch nicht sehen in dieser Form. Und darüber dürfen wir uns freuen, heute Abend. Neu freuen. Jesus brauchte keine Armee, um das gewaltigste Reich dieser Welt zu bezwingen. Er hat es durch Liebe getan, durch seine Menschwerdung, durch die Bereitschaft, sich zu demütigen, einer von uns zu werden, sich zu erniedrigen. Und das ist die Herausforderung an Weihnachten, an mich, an dich. Jesus hat es uns vorgemacht. Wie können wir heute noch immer in der Weihnachtsgeschichte oder von der Weihnachtsgeschichte ergriffen werden, von Jesu Herrlichkeit? Jesu Herrlichkeit im Vergleich zu sehen zu der Herrlichkeit von Kaiser Augustus und allen Regenten und Mächtigen dieser Welt. Denn sie haben Herrlichkeit nur für einen Augenblick. Und dann sind sie fort. Niemand denkt mehr an sie. Aber Jesus bleibt. Zweitens, Jesu Herrlichkeit erkennen in der Erkenntnis der Hirten und all derer, die Jesus gefunden haben. In der Erkenntnis der Hirten. Im nächsten Abschnitt lesen wir dann, dass es ein paar Hirten gab auf dem Feld, die überrascht wurden von einem plötzlichen himmlischen Besuch, wo vielleicht manche von uns sich gewünscht hätten, dabei zu sein, das selbst zu sehen, das selbst zu erleben, wenn wir ehrlich sind. Wünschen wir uns das doch manchmal auch, oder? Mitten in der Nacht ein Licht, ein Engel steht da und auf einmal eine große Armee, ein Heerscharen von Engeln, und sie erschrecken sich zu Tode, und ihnen muss gesagt werden, fürchtet euch nicht, die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, heißt es in Vers 9. Und dann der gemeinsame Sprechchor. Es ist das einzige Mal, wo bei der Geburt Jesu wirklich Gottes Herrlichkeit in Erscheinung tritt. In so gewaltiger Form. Aber eben auch nur ein einziges Mal. Und eben auch nur für ein paar ausgewählte Leute, ein paar Hirten. Nicht für die Masse an Menschen, Und da machen sich die Hirten auf den Weg. Gehen nach Bethlehem, um zu schauen, wovon die Engel sprachen. Dann heißt es in Vers 17, nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und hier kommt eine Erkenntnis, eine Tiefenerkenntnis der Hirten zum Vorschein, die unglaublich ist. Wo nämlich? Was sagt uns nämlich Vers 17? Wenn ich in dieser Nacht, ich gehe mal von mir aus, wenn ich in dieser Nacht dabei gewesen wäre und ich hätte das sehen dürfen und hören dürfen, was sie sahen und hörten mit der himmlischen Erscheinung, mit tausenden von Engeln, die dort auf dem Feld ihnen begegnen. Mit ziemlicher Sicherheit wäre das Erste, was ich getan hätte, was? Ich wäre losgelaufen, um zu erzählen, was für eine himmlische Erscheinung ich gerade sah. Weil das ist doch Herrlichkeit. Das ist doch gewaltig. Das ist doch einzigartig. Das ist doch das, was uns begeistert. Oder nicht? Ist es nicht so, dass wir uns manchmal danach sehnen, wenn Gott doch nur jedes Jahr einmal vielleicht, wenigstens auf dieser Welt, diese Herrlichkeit noch einmal durchscheinen lassen würde. Wie viele, wenn ich mit Menschen rede, auch persönliche Gespräche, kommt das immer wieder raus. Ein bisschen mehr erkennbare Herrlichkeit Gottes. Das wird uns so gut tun. Aber das Erstaunliche ist, diese Hirten gingen erst los und erzählten mit Begeisterung, nachdem sie in Bethlehem waren, nachdem sie das Kind gesehen hatten. Und nicht, nachdem sie diese gewaltige, überirdische, fantastische, himmlische Erscheinung von Engeln gehabt hatten. Sie gingen erst nach Bethlehem, sahen erst Jesus in der Krippe, ohne all den himmlischen Glanz. Und dann sprachen sie davon, erst nachdem sie Jesus sahen. Erst nachdem sie sehen, Jesus sahen, nicht nachdem sie die Engel sahen. Für sie war die Begegnung mit dem Baby die entscheidende Begegnung. Nicht die Begegnung mit den Engeln. Das machte sie zu Verkündigern. Diese Hirten hatten den richtigen Blick für die richtige Herrlichkeit. Und das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Sie sahen keinen Glanz um Jesus. Den sahen sie bei den Engeln. Und dennoch sahen sie bei Jesus eine viel größere Herrlichkeit. Und ihr Lieben, die Hirten machen es uns vor. Sie machen es uns vor. Schau auf die richtige Herrlichkeit heute an Weihnachten. Weihnachten ist ein Aufruf, den Blick in die richtige Richtung zu lenken. Es ist nicht der Glanz der Kerzenlichter, der Weihnachtsbäume oder der Weihnachtssterne, was auch immer wir an Dekoration aushängen, auslegen, so schön das alles ist. Es ist auch nicht der Glanz der Geschenke oder der spannenden Überraschungen, die vielleicht für manche auf uns warten oder das Festessen. Das kommt. Ich würde auch sagen, es ist noch nicht einmal das geliebte oder ersehnte herzliche Miteinander, muss es nicht sein. Aber wir finden es oft ein Stück weit in den unvollkommenen Dingen. Vielleicht, wenn man eben nicht das vollkommene Geschenk schenkt, nicht den perfekten Weihnachtsschmuck zusammenstellt, nicht das vollkommene oder perfekte Essen fabriziert. Aber wir finden es in all den Dingen, in denen wir etwas von Jesu Liebe reflektiert bekommen. Das ist ein Stück wahrer Herrlichkeit. Aber letztlich, ihr Lieben, ist das alles nur ein kleiner Glanz von der wahren Herrlichkeit, die uns zu Weihnachten begegnen soll. Diese Herrlichkeit, was immer wir als Herrlichkeit empfinden oder an Schönheit und Pracht und Glanz empfinden, es sollte für uns nur ein kleiner Wegweiser sein. Ein kleiner Wegweiser, der uns zu Jesus führt, wie einst die Hirten. Dahin, wo wir beginnen, die wahre Herrlichkeit zu sehen. Wo wir beginnen zu staunen. Und wo wir beginnen anzubeten. Weil diese Herrlichkeit zu schön ist, um eigentlich wahr zu sein. Denn es ist eine Herrlichkeit ohne Glanz, aber dennoch einzigartig. Die Weihnachtsgeschichte von Jesus. Amen. Möchte mit uns